ARD.
Für alle, die sich jetzt schon denken, ah, diese Folge ist ja nur 30 Minuten lang. Ich brauch doch Therese Hosse und Robinga Schnögelrögel jetzt mindestens 3 Stunden lang. Dann geht's jetzt in die ARD Audiothek. Dort sind alle Folgen von Weird Animals.
Oh, ich bin nicht so im Grinsemodus. Ich bin irgendwie in einem komischen Gemütszustand, bin ich ehrlich.
Ich finde, ich schaue so modelig heute aus.
Nee. Ich glänze so. Warum bin ich so ölig, verschwitzt, talgig?
Ich finde es gut, dass wir uns nur auf uns selber konzentrieren. Bleiben Sie bei sich.
Theresa, ich war bei mir im Garten und habe neben der kanadischen Goldrute eine weitere invasive Art entdeckt. Und zwar die Lupine. Lupine. Lupinus polyhur.
Ist es die violette, Robin? Ist es die violette?
Ja. Es ist so die. So, dieses ist eigentlich optisch gesehen relativ okay. Ich meine, wenn ein Künstler einen Fleck in die Ecke wirft, einen Klumpen Fett oder Kot, dann sagen auch einige, oh wow.
Also du würdest jetzt eine violette Pflanze vergleichen mit einem Hundekothäufchen.
Ja, ich bin ehrlich, ich bin bei der Natur sehr befreit davon, Dinge schön oder hässlich zu finden. Also auch ein totes Tier hat für mich dort eine gewisse Ästhetik, weil da wahnsinnig viel Gewusel ist und wahnsinnig Speckkäfer, Fliegen, also alle Arten von Fliegen, verschiedene andere Käferarten und so weiter und so fort. Da ist ja alles Mögliche los. Wespen und Hornissen holen sich da nochmal ein bisschen Fleisch ab.
Es ist ja ähnlich, Leute fragen mir immer so, okay, ist das mega schlimm, wenn man Tiere einschläfert und euthanasiert? Und ich muss sagen, dass das nicht der schlimmste Teil des Berufs ist, sondern dass es teilweise einfach sehr, sehr gut ist, dass man das Tier erlösen kann. Also man verändert dann, wenn man in der Materie drin ist, ein bisschen seinen Blickwinkel auf viele, viele Dinge.
Ich finde es sehr interessant übrigens, dass wir Tieren erlauben, ihren Schmerz zu lindern oder zu beenden, in Form, dass wir sie einfach einschläfern. Und wir uns beim Menschen aber denken, nee, du musst jetzt mit deinen ganz vielen ekligen chronischen Krankheiten noch weiterleben, bis zum letzten Atemzug, Kollege.
Aber Robin, du machst da gerade das Thema Sterbehilfe auf.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ein bisschen zu großes Thema. Weird Animals. Wir sind hier bei Weird Animals. Wir, das sind ich, Theresa Hosser, Kabarettistin und Tierärztin, und mir gegenüber Robinga
Schnögelrögel, alias Planfluencer, alias geiler Bock. Nee, Biodiversitätssprecher.
Genau. Und wir sprechen jede Woche über ein Weird Animal, ein Tier, das uns einfach nicht losgelassen hat, das uns in unseren Träumen heimsucht, weil es einen weirden Fakt hat, weil es uns einfach irgendwie beschäftigt. Und diese Folge darf Robin oder wird Robin ein Tier mitbringen. Und ich bin schon sehr gespannt, was er da dabei hat für uns alle.
Ja, also, liebe Leute, ich muss kurz, bevor ich das Tier erwähne, dazu sagen, dass ich es abgrundtief hasse. Cold open, wir gehen mal springen
aber
rein.
Aber das ist auch eine starke Emotion, dementsprechend vollkommen nachvollziehbar, dass du drüber sprechen musst.
Ja, das wird zornig heute. Wir gehen rein, ich habe mitgebracht den Calico-Krebs. Kennst du diesen Krebs? Kennst du diese Art?
Ist es, schaut der nicht so ein bisschen aus wie einfach ein kleinerer Hummer? Also extrem schmackhaft?
Ja. Falls ihr euch fragt, wie der Calico-Krebs aussieht, dann könnt ihr jetzt aufs Cover der Folge gucken. Und dort seht ihr einen kleinen, aber feinen Calico-Krebs. Ist ungefähr Zeigefinger bis Mittelfinger lang. Erdtöne, ein Flusskrebs halt. Ja, Scheren, witzige
Augen.
Ich
finde ihn süß. Ich verstehe nicht, dass du ihn hast. Ich finde,
ja,
schaut
dazu
eigentlich
ganz
gut aus und extrem schmackhaft. Aber was ist die Frage?
Schmackhaft ist auch scheiße. Die Frage, die wir uns überhaupt stellen müssen, ist, frisst der Calico-Krebs unsere Seen und Flüsse komplett auf? Das ist mal die Frage, die ich gerne in den Raum stellen würde. Denn
da gibt es einiges zu besprechen,
genau,
merke ich so.
Genau, da ist viel Bewegung in der Szene, sag ich mal. Ja?
Aber wollen wir vorher zum Steckbrief kommen?
Ja.
Gib uns mal bei Hard Facts zum Calico-Krebs.
Hard Facts. Also, wir gehen mal auf die Größe. Das habe ich ja schon gesagt, Mittelfinger, Zeigefinger ungefähr. Ne? So, kommt
Mittelfinger machst du absichtlich, oder? Weil du ihn so hast. Du sagst so, er ist ein Mittelfinger groß.
Ja, er ist halt, hier ist er, okay. Der ist wie ein Calico.
I get the vibe.
Er kommt ursprünglich aus Nordamerika, wurde dann irgendwann hier in Deutschland eingeführt, aber auch europaweit eingeführt. Dazu später mehr. Die Lebensspanne ist ja auch mal ganz praktisch. Wie lange lebt so ein Vieh? Das ist nämlich relativ kurz.
So lange, bis ich ihn esse.
Das ist relativ kurz für einen Flusskrebs, tatsächlich nur 3 Jahre, was wirklich überraschend kurz ist. Kleines Gegenbeispiel, der Edelkrebs, eine mitteleuropäische Wildflusskrebsart, wird 15 bis 20 Jahre alt. In der freien Wildbahn, ja.
Ui.
Schlafen die? Auch dazu kommen wir später nochmal ein bisschen genauer, weil es ist sehr spannend. Ich bin auf eine spannende Studie gestoßen. Und ja, die sleepen tatsächlich. Also man glaubt es kaum, aber ja. Die machen Powernaps.
Ich bin ja großer Powernap-Fan, aber wie groß wird jetzt der Kalikokrebs? Ich muss es ja einfach wissen, wenn ich jetzt meine Rezepte plane. Weil anscheinend magst du nicht, das heißt, es wird dir helfen, wenn ich ihn esse. Wie groß wird der Kalikokrebs? Für wie viele Personen kann ich so einen machen?
Ach du Scheiße. Für 0,1 Person? Also du bräuchtest 10 Kalikokrebse, um vielleicht eine Portion zu haben. Vielleicht sogar noch mehr, weil du kannst auch nicht viel verwenden. Das ist nur der Schwanz, den du verwenden kannst. Und da ist nicht viel drin.
Okay, und wie groß sind die dann?
Die Krebse an sich? 10, 8, 10, also 8 bis 10 Zentimeter.
Ah, okay. Ah ja, du hast den Mittelfinger gesagt. Meiner ist länger, deswegen. Pardon. Also Robin, für mich klingt der ja wirklich wie ein angenehmer Zeitgenosse. Er wird nicht zu groß. Er schaut aus wie ein Hummer und deswegen vermute ich, dass er schmackhaft ist. Er hat ihn jetzt schlafen lassen. Warum? Warum beschäftigt die jetzt der Kalikokrebs so?
Er ist ja eingestuft als invasive Art und mich interessiert eigentlich nur die zeitlichen Abläufe. Also wann hat wer den nach Mitteleuropa geholt oder wie ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit? Also taucht er von einem Jahr überall auf, den Rhein hinab oder kommt er einfach sehr langsam nur voran, wie das bei einigen
Pflanzen
ist?
Können wir ganz kurz, also ich weiß es natürlich, aber ich frage für meine, ich weiß es natürlich, was ist eine invasive Art?
Invasive Arten sind Arten, die aus anderen Ökosystemen eingeführt wurden, warum auch immer. Das kann aus ästhetischen Gründen sein, das kann zur Honigbiene, für die Produktion von Honig gemacht werden. Zum Beispiel war das bei der kanadischen Goldrute so. Als Fleischlieferant kann man auch immer mal vorkommen. Also es sind Fremdorganismen, die in andere Biosysteme eingefügt werden. Und das Problem dabei ist natürlich, dass dort dann natürliche Feinde fehlen und diese Viecher machen dann so ziemlich das gesamte Ökosystem kaputt. Dazu kommen wir beim Kalikokrebs auch noch, weil der ist
Das heißt,
nicht so freundlich.
Der Kalikokrebs ist tatsächlich nicht beheimatet ursprünglich in Deutschland, sondern wurde vom Menschen eingeführt.
Richtig.
Und deswegen beschäftigt sie wahrscheinlich schon, weil du bist ja jetzt kein großer Menschenfan, muss man sagen, wenn es so invasive Arten geht.
Ja, der Mensch ist die schlimmste invasive Art, machen wir uns nicht vor. Wir haben den Planeten so runtergerockt und befinden uns noch mitten dabei. Aber das springt auch wieder in den Rahmen. Ich habe nämlich mal nochmal auf den Kalikokrebs den Bogen zurückgespannt, weil mich hat dann interessiert, so wann tat er denn wo zum ersten Mal auf? Und da habe ich tatsächlich was gefunden, 1993 in Karlsruhe, Baden-Baden. Ja, dort ist ein Flughafen und also ein ziviler Flughafen und ein militärischer Flughafen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Sind die Kalikokrebse eigentlich Militärkrebse von Amerika eingeführt?
Ja. Die wurden damals eingeführt, das ist ja schon lange, also schon ein paar Jahre nach der Wende, aber die sollten den Osten schwächen, ja, tatsächlich. Nee, aber es gibt da verschiedenste Theorien, wie jetzt genau der Kalikokrebs es dorthin geschafft hat. Also ob der aus der Aquaristik ausgebrochen ist und ausgesetzt wurde. Aber höchstwahrscheinlich wurde er als Angelköder verwendet. Denn in der Nähe dieses Flughafens war auch ein Militärgelände und da waren Kanadier stationiert. Und die Kanadier kennen den Kalikokrebs. Und es gibt wohl auch Aufnahmen, wo kanadische Soldaten diesen Krebs in deutschen Gewässern als Köder verwenden. Mhm. Deswegen ist die Annahme relativ nah, dass die den einfach ausgekippt haben oder den Köder verloren haben oder. Fakt ist auf jeden Fall, es reicht auch schon ein einziges Weibchen vom Kalikokrebs, um ein ganzes Gewässer zu zerlegen. Ja, das musst du schwanger sein, klar. Und oder Eier haben. Und dann reichen die schon, weil die sind echt nicht satt zu bekommen. Ja.
Wir halten fest, Robin hasst Flieder und er hasst Kalikokrebse, weil sie einfach in ein Ökosystem eindringen, für das sie nicht gemacht sind und das vor allem nicht auf die Kalikokrebse vorbereitet ist. Das ist also ungefähr so, als würde ich auf eine Party gehen, auf die ich nicht eingeladen bin. Was öfter passiert, da merke ich auch, okay gut, die Leute sind ein bisschen überfordert. Ich habe aber einen großen Spaß, weil da sind keine natürlichen Feinde.
Ja.
Aber warum jetzt gerade? Also es ist ja seit 1993 irgendwie akut und warum bist du jetzt gerade auf ihn draufgekommen? Warum bist du jetzt gerade über ihn reden? Ich meine, wir hätten schon die letzten Jahre Zeit gehabt, über Kalikokrebs zu reden.
Ja, erstes Mal hat mir die letzten Jahre keiner zugehört, aber jetzt erst seit einem Jahr hören mir die Leute zu. Und zweitens mal, weil das nimmt immer stärkere Züge, also Ausmaße an. Der hat sich jetzt im Rhein-Main-Gebiet schon großzügig vollgefressen. Und 2023 wurde er dann sogar im Schwarzwald nachgewiesen. Und da ist das größte Problem. Der kann nicht, also die Tiere können auch viele weite Strecken über Land laufen, was nochmal besonders ist und ein fataler, also eine gewisse Gefährlichkeit mit sich bringt, weil er dann auch Gewässer erreichen kann, die weiter weg liegen. Mhm. Und da wurde er im Schwarzwald gefunden und das muss vom Menschen dort eingesetzt werden. Liebe Leute, macht sowas nicht. Also wenn hier irgendeiner auf die Idee kommt, einen Kalikokrebs oder auch Karpfen zum Beispiel, die sind auch nicht wirklich toll für Gewässer, die irgendwo hinzusetzen und ach nee, da kriege ich immer Pickel und Plack und Gänsehaut.
Ja, und auch an alle da draußen, kurz Tierärztinnen-Talk, Wasserschildkröten werden auch sehr, sehr oft ausgesetzt in heimische Gewässer, weil sie einfach zu groß werden fürs Aquarium. Legt euch erstens vielleicht keine Wasserschildkröte zu und kleiner Tipp, was man machen kann, falls das ein Problem ist, in Lyon in Frankreich gibt es einen eigenen Teich, der nur dafür gemacht ist, dass Leute dort ihre Wasserschildkröten aussetzen können, weil irgendwie die Stadt realisiert hat, okay gut, es wird weiter passieren, weil sich Menschen einfach Haustiere zulegen, denen sie nicht gewachsen sind. Deswegen haben sie diesen eigenen Bereich, wo nur Wasserschildkröten ausgesetzt werden, damit die nicht in das Ökosystem eindringen.
Eigentlich geiler Move.
Aber ja. Eigentlich geiler Move.
Also weil man es sowieso ja nicht verhindern kann wahrscheinlich, weil es immer komische Leute gibt. In Berlin wurde, ist gar nicht so lange her, wurde auch eine Netzpython ausgesetzt und die wurde entdeckt tatsächlich. Mhm. Und in Florida zum Beispiel sind auch Pythons ein Riesenproblem. Die fressen das halbe Ökosystem leer. Und die Amis, wie sie halt sind, da schnappt sich jeder eine Waffe und dann werden da zehntausende Pythons erschossen innerhalb von 2 Stunden. So. Aber die kommen nicht gegen diese invasive Art dort. Ich würde noch mal ganz kurz noch mal was einen kleinen linken Haken reinfügen. Ich würde nämlich noch mal gerne über das Schlafverhalten des Kalikokrebs reden, weil das ja auch einen Teil unseres Steckbriefes die Frage aufgeworfen hat, Wie schlafen die überhaupt? Und das würde ich noch mal kurz abhaken und dann kümmern wir uns, dann geht's an Speck, ja? Dann geht's an Kalikoschwanz, ja? So, also, am 2.8.2004 titelte der Spiegel: Müde Tiere, Flusskrebse schlafen auf der Seite. Ich bin da mal reingegangen. Ja. Das hat mich neugierig gemacht. Ja. Weil ich mir nicht vorstellen konnte, ich wusste nicht, dass Schalentiere schlafen, bin ich ehrlich. Aber es scheint so zu sein. Und wir
gehen jetzt
mal rein.
Und dann auch noch auf der Seite.
Also und dann sind die anderen kuschelige Seitenschläfer. Süß, ich bin Bauchschläfer, einer der wenigen Bauchschläfer. Rückenschlaf.
Ich bin auch Bauchschläferin.
Wirklich? Echt? Ich höre immer nur, was, du schläfst auf dem Bauch? Wie kann man auf dem Bauch schlafen?
Immer so, also ich weiß nicht, wie es beim Kalikokrebs ist, aber bei mir geht es ja auch um das Thema Schnarchen und so. Vielleicht liegt er auch auf der Seite, aber wenn er am Rücken liegt, dann schnarcht er einfach extrem viel.
Süß.
Und ich muss einmal so ein... Ah, echt?
Ja, ich kriege Albträume. Ey, sobald ich auf dem Rücken liege, ich weiß auch nicht, was es ist, aber ich kriege Albträume. Ist nicht so schlimm, weil ich zumindest mal eine Zeit lang luzide träumen konnte und somit immer in meinen eigenen Träumen wie so ein Beobachter war und so...
Genau, luzid träumen, für alle, die das nicht wissen, luzid träumen bedeutet flüssig, also luzide bedeutet flüssig, dass man quasi die Träume selbst steuern kann. Und da gibt es verschiedene Techniken, wie man den eigenen Traum steuern kann. Und das konnte Robin offensichtlich. Aber was ist jetzt mit dem Kalikokrebs?
Ja, aber genau, wir wollen gar nicht.
Hat der luzide Träume?
Das wissen wir nicht, aber wir wissen, er schläft auf jeden Fall. Er schläft in kurzen Abständen, aber er verschläft immerhin 11 Stunden von einem 24-Stunden-Block. Und das haben mexikanisches Forscherteam herausgefunden. Die haben tatsächlich die Gehirnströme innerhalb des Kalikokrebses untersucht, während dieser Schlafphasen. Und Entschuldige, sie haben nicht den Kalikokrebs untersucht, sondern den roten amerikanischen Sumpfkrebs, der übrigens hier auch in Berlin vorkommt, auch eine invasive Art ist. Mhm. Da fiel mir auch gerade noch ein weiteres Problem ein, weil auch der amerikanische Sumpfkrebs ist Überträger einer sogenannten Krebspest. Aber dazu kommen wir noch. Kommen wir.
Krankheiten, da werden die natürlich aufmerksam.
Krankheiten. Diese Studie wurde in PNAS veröffentlicht. Das ist die National Academy of Science der Vereinigten Staaten von Amerika. Und also da kommt jetzt nicht jeder rein, der mal eben so ein Paper veröffentlicht und sagt, ey, komm hier, ich hab da mal was, das ist jetzt kein TikTok oder so, sondern das ist bam, da geht's um Wissenschaft, okay?
Und ich habe mir dieses TikToks können gut
absolut,
recherchiert
ey, ich bin ja
sein.
Selber da, natürlich, absolut. Ich habe mir diese Studie durchgelesen und ich war total on track. Ja? Also wie wild die das alles gemacht haben. Und die haben genau analysiert, in welcher Wasserzone die sich schlafen legen und wie und was und hopsasa. Und die haben denen nicht zur Beschäftigung gegeben. Und also total wild. Ja? Also total interessant.
Und sie schlafen wirklich quasi die Hälfte des Tages.
Sie schwimmen an der Oberfläche, wohl in 45 Minuten Abschnitten.
Intervallen.
Also 30, genau, ja. Intervallen, genau 30 bis 45 Minuten. Und dann sind sie wieder aktiv und dann... Also es wechselt sich so ein bisschen konstant ab, ja.
Mhm.
Und dann legen sie sich an der Wasseroberfläche und baumeln denn da auf der Seite rum. Es sieht sehr süß aus, sieht sehr knuffig aus. Die haben das auch alles aufgezeichnet und so und das ist total krass. Also wir können die Studie, ich habe den Link der Studie, können wir gerne mal in die Shownotes packen. Da könnt ihr euch die selber mal durchlesen. Das ist ein ganz schöner Brecher, ehrlich gesagt. Also es ist ein langes Teil, auch weil die sehr, sehr, sehr detailliert ist. Also wir wissen hundertprozentig, da könnt ihr jetzt wieder rumholen, wie ihr wollt. Wir wissen, dass Schalentiere, also besonders der amerikanische Flusskrebs, schlafen tut. Ja, das wissen wir.
Leute. Schlafen tut.
Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Gravitation kennen wir auch, Klimawandel kennen wir auch. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ist keine Diskussionsgrundlage. Nur der Umgang damit ist Diskussion. Okay, gut.
Aber was ist jetzt? Warum frisst jetzt der Calico-Krebs unsere Seen und Flüsse leer? Du hast es am Anfang so geteasert. Was ist jetzt,
genau.
Was ist jetzt da los?
Dann kommen wir mal zum Leben des Calico-Krebs und somit auch zum Problem, was ich mit dem Calico-Krebs habe. Ja. Jetzt wird's wild, Leute. Okay.
Jetzt wird's also emotional. Leute, bereitet euch vor, tut's den Ton ein bisschen leiser stellen.
Könnten wir ein bisschen, ja, jetzt könnte ich ein bisschen abdriften. Also, wie lebt denn der Calico-Krebs? Der ist ein nachtaktiver Krebs, ja, also er lebt auf dem Boden und frisst dort alles. Froschlaich, Libellenlarven, Wasserpflanzen aller Couleur. Also es bleibt wirklich nicht ein grüner Fetzen stehen, wenn der Calico-Krebs in einem Gewässer ist. Was total
ja, also ganz ehrlich, so bin ich auf Partys auch. Was ist das Problem?
Aber ich staune ehrlich gesagt, dass er das überhaupt kann. Denn verschiedene Pflanzen haben ja auch verschiedene Giftstoffe, aber das scheint ihn alles nicht zu jucken. Der frisst einfach alles. Alles. Was natürlich ein Problem ist, denn kein Froschlaich, keine Frösche, keine Libellen, Larven, keine Libellen, keine Fischlaich, keine Fische. Das ist aber, er geht übrigens aktiv auch auf Jagd nach kleineren Fischen. Also die fängt er tatsächlich, ist abstrakt eigentlich, aber ja, dieser kleine Schalenpenner frisst gerne mal einen Fisch. Zack, ja, zack. Und auch sehr geschwind. Also ich habe Aufnahmen gesehen, da haben die innerhalb von 15 Minuten wirklich richtig viel, also ein Drittel aufgefressen. Also die sind richtig Stopfer auch. Die machen jetzt nicht so, oh ja, ich mach mal hier und da, sondern die fressen sehr schnell auch. Ja,
ja wie ich... Auf Partys und auch
ja,
generell.
Was ist das
Problem, Robin?
Bei mir ist es dann eher nach der Party, aber das Problem an diesem ganzen Verhalten ist natürlich, dass dem Calico-Krebs die natürlichen Feinde hier fehlen. Er hat auch eine sehr hohe R-Quote, also es ist eine der wenigen...
R-Quote, da musst du ganz kurz da musst du ganz kurz erklären, um was da geht bei der R-Quote. Ich glaube, Reproduktionsquote,
richtig,
oder ist das?
Richtig, die Reproduktionsquote, die liegt extrem hoch bei diesem Tierchen, weil die halt...
Reproduktion bezieht sich auf die Vermehrung der Tiere.
Babys.
Habe ich gerade nicht gegoogelt. Das wusste ich aus dem EFF.
Genau, die machen ganz, ganz viele Babys. Und zwar immens viele. Also das ist ganz, ganz, ganz gewaltsam, was die machen. Weil die ja auch nur einen kurzen Lebenszyklus haben. Und in diesem Lebenszyklus müssen die schnell rausballern. Und in ihrer ursprünglichen Herkunftsregion, also Nordamerika, da haben die halt wahnsinnig viele natürliche Feinde. Deswegen fahren sie diese Reputationstaktik überhaupt. Weil sie so ähnlich wie Sardinen und ganz viele andere Lebewesen Babys, damit davon wenigstens zwei kleine Racker das irgendwie packen, ja, und volljährig werden und dann wieder Kinder kriegen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein Problem, weil die sind solche Allesfresser, solche Allrounder in ihrem Nahrungsspektrum, dass die den ganzen See erstmal leer fressen, komplett, ja,
ja.
Bis dann kein Fischei mehr auf dem anderen baumelt, okay? Und dann, wenn sie keine Nahrung mehr haben, gehen sie erstmal in Kannibalismus über. Dann fressen sie sich am Ende auch noch selbst. Also in der Not frisst der Teufel sich selbst, sag ich mal, wa?
Self-Love, Leute, Self-Love extrem wichtig.
Auf einem ganz anderen Level. Und dann ist auch noch das Problem, dass der Calico-Krebs gerne wandert. Das ist ein Wandermäuschen. Ja? Also der wandert wirklich und der kann auch sehr weit wandern. Über Land, sehr, sehr weit kann er wandern.
Also der Calico-Krebs ist eigentlich wie meine ganzen Freunde, die langsam über 30 werden und in Tirol leben und jetzt jedes Wochenende auf irgendeinem Berg rauflaufen und dann ein Foto davon auf, Facebook posten.
Ja, Facebook. Geil.
Okay, das heißt, der Alltag des Tieres besteht aus extrem viel Fressen und extrem viel Wandern.
Ja, die verstecken sich so in Röhren, in selbstgebauten Röhren, die sie sich in den Matsch graben. Damit können sie übrigens auch, falls das Gewässer mal trocken liegt, gibt es wohl Berichte, habe ich gelesen, dass sie bis zu 2 Meter sich in den Boden bohren und dort halt in so eine Art Trockenschlaf Kokon. Fallen. Ja, ah. Und sich in so eine Art Trockenschlaf fallen. Und wenn das Gewässer wieder aufgefüllt wird durch Starkregenereignisse, wie wir sie jetzt gerade wieder haben, dann bricht er aus. Übrigens auch diese Starkregenereignisse sind natürlich praktisch für einen Kalikokrebs, denn er kann dann in andere Gewässer kommen und sich noch viel weiter verbreiten, was natürlich auch wieder Käse ist.
Was natürlich schneller geht als zu Fuß.
Genau, wenn man richtig, das so richtig, richtig. Und auch brutal ist, aber das ist der Kalikokrebs kein Einzelfall, viele der nordamerikanischen Flusskrebsarten sind immun gegen die Krebspest. Das ist eine Krankheit, da faulen den Tieren bei lebendigem Leibe die Scheren und die Beine ab. Und das war's dann, ehrlich gesagt. Also dann ist das Ding Fritte. Und die nordamerikanischen Arten sind dagegen größtenteils immun. Nur bei uns Europäern trat diese Krankheit gar nicht auf und ist jetzt aber eingeschleppt worden und zerlegt den Bestand komplett. Also, das
also
ist
nicht nur frisst der Kalikokrebs. Kalippo, wie das
Kalippo.
Heißt.
Kalippo-Cola-Krebs.
Nicht nur frisst er alle Arten auf, sondern er bringt auch noch Krankheiten, die Arten in Deutschland und Österreich noch nie...
Und mit dem wurden sie einfach nicht konfrontiert. Ja, also
genau, das wollte ich sagen.
Genau.
Okay, aber wie bewegt das? Schwimmt der? Die schwimmen doch eigentlich so lustig, oder? Weil die so den Schwanz
das,
so...
Das sind Shrimps. Shrimps. Die sehen geil aus, weil die mit ihren so mit diesen, ich weiß gar nicht, den Brust... Federn. Also sind keine Federn, aber ne, you get it. Schlabbeln die sich so nach vorne. Aber der Kalibokrebs krabbelt größtenteils, also das ist seine Hauptfortbewegungsmittel. Er kann auch, wenn er sich bedroht fühlt, wie soll ich es sagen, so ein machen, also seinen Schwanz nutzen, um sich rauszukatapultieren aus der Situation. Sieht sehr witzig aus. So schafft er es dann auch mal wegzukommen aus einer Gefahrensituation.
Auch das eine Eigenschaft, die man auf einer Party immer gut.
Ja, er ist ein geiler Tanzmove, das muss ich ihm lassen. Also der Move ist geil. So ein Wischer ist schon heftig. Ja, sieht auch wahnsinnig witzig aus. Gut, man will beim Tanzen eigentlich nicht witzig aussehen, aber.
Aber jetzt sag mal, Robin, frisst jetzt der Kalikokrebs wirklich unsere Seen und Flüsse leer, um zur Ausgangsfrage zurückzukommen?
Tja, ich habe ja gerade eben schon viel darüber gesprochen und ja, tut ja leider. Also es gibt Aufnahmen von Baggerseen, die renaturiert wurden und wo der Mensch keinen Einfluss drauf hatte. Also die wurden extra vom Menschen ferngehalten quasi, weil der Mensch auch ein belastender Faktor ist. Ständig dieses ins Wasser gepisse, ey, das geht mir so auf den Sack, viel zu viele Nährstoffe, aber ist auch ein anderes Thema.
und hast du gerade gesagt, viel zu viele Nährstoffe, wenn ich in einen See reinbiesel?
Ja.
Ah, ja, das
ist
also
auch
die gebe ich natürlich so nicht gratis her. Nein, nein, da möchte ich schon bezahlt werden für diese Nährstoffe.
Ja, vor allem sorgen die halt für eine Algenblüte, was dann wiederum fürs Absterben verschiedener Bodenlebewesen führt und für noch mehr Algen führt. Und deswegen ist
okay,
dann
ganz ein eigenes Thema, das nochmal
aufmachen.
Ja,
es ist wirklich, also die Mineralisierung von Gewässern ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Ja? Macht's bitte
das
nicht, pinkelt bitte nicht in die Gewässer. Danke.
Ja, gutes Learning. Und Kalikokrebs ist aber in so einem Gewässer gewesen, der quasi für Menschen nicht zugänglich war. Trotzdem war er dann dort.
Ja, und da hat er alles zerlegt. Also, das ist wirklich, ein kompletter Pauseknopf fürs gesamte Ökosystem.
Ja.
Und bei sowas kriege ich immer einen Hals, weil ich dann wieder ganz kleine Teile der Ökoschutzbewegung sagen ja denn, ja, lass die Natur doch machen. Und das hat nichts, aber auch rein gar nichts mit Natur zu tun. Der Mensch hat dieses Vieh aus Nordamerika hier hingebracht, weil, oh lecker, oh schön, oder krabbelt witzig oder so, ist mir auch scheißegal, hat die Kacke hier hingeschleppt und jetzt soll die Natur auf einmal sich eine magische Lösung überlegen, nach dem Motto, nee, jetzt, wir haben die Kacke zwar verursacht, aber jetzt lassen wir die Natur mal machen. So. Was für ein Käse, ja? So.
Ja. Ihr merkt, die Emotionen kochen hoch beim Kalikokrebs.
Da habe ich mich kurz verloren, ja. Weil das ist immer, wenn ich in Pflanzen, die ich hasse oder irgendwas drehe, dann höre ich immer, hä? Ja, die Natur packt das schon. Alter, die Natur hat damit gar nichts am Hut. Es sind wir Menschen, die das Problem verursacht haben. Und wir Menschen müssen uns auch darum kümmern, um die Kacke wieder zu fixen, ja.
Aber ja, und vor allem die Konsequenz daraus ist halt, dass die Artenvielfalt extrem zurückgeht. Und wir alle wissen, eine Artenvielfalt, eine Genvielfalt ist für das Überleben eines Ökosystems extrem wichtig, dass wir anpassungsfähig sind. Und ich finde auch, wenn man auf der Party alles leer gefressen hat, dann muss auch jemand dafür die Konsequenzen tragen. Und das sind nicht die Personen, die die Party veranstalten.
Nee, richtig, sondern der Fresser, ja. Jetzt habe ich mich so in Rage geredet, dass ich kurz den Überblick verloren.
Das ist vollkommen in Ordnung. Robin, du hast ja schon angesprochen, dass er, also der Calico-Krebs in seiner ursprünglichen Heimat extrem viele Feinde hat und deswegen diese hohe Reproduktions-, diese hohe R-Rate hat. Mm. Was sind denn die klassischen Feinde, die der Calico-Krebs in Amerika hat?
Ja, das ist das halbe Ökosystem dort Amerikas. Also, ich habe mich leider intensiv eher mit dem mitteleuropäischen, also was ist leider, aber ich bin intensiver drin im mitteleuropäischen Ökosystem, was auch ganz klar ist. Aber das reicht von Vogelarten verschiedenster Couleur, die sich diese Viecher rausschnappen. Fischotter oder verschiedene Otterarten, die das Vieh fressen. Selbst Ratten wurden wohl schon gesichtet, die sich zumindest an Aas bedienen davon. Fischarten wird es jede Menge geben, gerade die Jungtiere des Calico-Krebses, die werden wahrscheinlich von allen möglichen Fischarten gefressen. Damals gab es ja auch noch Lachse in dieser Welt, Lachse haben wir ja so gut wie ausgerottet, den europäischen Wildlachs gibt es ja nicht mehr, die zum Beispiel auch gerne Krebse fressen und so weiter und so fort. Also es gibt, in Nordamerika ist ein riesen Apparello damit beschäftigt, den Calico-Krebs zu bekämpfen. Deswegen ja die hohe R-Quote, wie ich schon erwähnt habe. Ja, und bei uns in Mitteleuropa, es gibt wohl Berichte, dass der Fischotter sich da ein paar bedient hat mal.
Ein
und auch ein Graureiher wohl auch, aber so richtig Belege dafür gibt es nicht. Das sind alles nur Hörensagen. Es ist ein bisschen kompliziert, aber Fakt ist auf jeden Fall, dass ihm hier die natürlichen Feinde fehlen. Ja.
Oder sie wurden zumindest noch nicht ausreichend informiert.
Ja,
so kann man es auch sagen.
Es kann auch sein. Also man hat auch, das ist aber wiederum eine andere invasive Art, nämlich der Rotfeuerfisch, der in Teilen Australiens wütet. Oder auch, der wurde quer über die ganze Welt verschifft. Aber der wurde zum Beispiel versucht, auch an Haie zu verfüttern, damit die Haie auf die Idee kommen, Rotfeuerfische zu fressen. Hat überhaupt nicht funktioniert, aber, aber ja, ob man der Natur beibringen kann, ey, hast du nicht Bock? Mal so auf den Calico-Krebs? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt, ja. Das ist potenziell...
Vielleicht geht umgekehrte Psychologie wie bei Kindern. Dass man einfach so sagt, bitte, liebe Natur, lass den Calico-Krebs in Ruhe.
Wir bewachen ihn einfach, aber...
Leider ist es ein bisschen komplexer mit der Natur als mit Kindern. Was nicht heißt, dass Kindererziehung nicht komplex ist.
Nee, ganz im Gegenteil.
Aber kommen wir zu unserer ganz persönlichen Weirdheitsskala. Wir haben ja eine Weirdheitsskala von 1 bis 47. Die ist weird, weil sie weird ist. Da habt ihr es euch selber erklärt. Auf welcher Zahl würdest du den Calico-Krebs verorten?
Ich finde den ja ehrlich gesagt kaum weird. Also der ist jetzt nicht so weird. Wenn ich überlege, was an ihm weird sein könnte, dann ist es maximal, dass er so viel über Land gehen kann als Krebs. Wobei ich das bei Aalen auch viel komischer finde, dass die sich halt über Kilometer durch die Walachei schlängeln können an Land und so.
Aale.
Aale sind
auf
dafür
jeden Fall
weirder.
Nochmal Thema.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, Aale an sich auch nochmal geil. Es gibt auch so einen Schleimaal irgendwie, der bei Berührung massiv viel Schleim absondert. Also welche Zahl, Robin?
Eine 4,
okay. Sage ich.
Von mir kriegt der Calico-Krebs 15 Punkte auf der Weirdheitsskala. Ja, ich finde ihn einfach cute. Keine Ahnung, finde ein bisschen weird cute. Ich finde Krebs ja irgendwie cute.
Hatte die ganze Gespräche nichts gebracht? Findest du den immer noch cute?
Ja, jetzt,
wenn der
würde
dir
ja
mal
essen.
Wenn der dir mal die Tierarztpraxis leer frisst, dann ist er nicht mehr so cute.
Okay. Wäre der Calico-Krebs ein Haustier für dich? Brauche ich eigentlich gar nicht fragen.
Natürlich
Nein.
nicht. Nee.
Für mich eventuell, weil ich ihn essen würde, aber ich darf das nicht drüber reden, sonst kriege ich da gleich wieder Schimpfe. Und könntest du das Tier im Kampf besiegen, Robin?
Nee. Also im persönlichen Kampf 1 gegen 1, ja. Aber Problem ist natürlich, wir haben es ja schon versucht zu bekämpfen. Aber der Calico-Krebs ist so weit fortgeschritten in der Besiedlung von Zentraleuropa, den kriegst du nicht mehr besiegt. Also seine schiere Masse sorgt dafür, dass du ihn nicht besiegen kannst. Selbst wenn du 10 zerdrückst oder 100 oder 1000 oder 10.000 einfängst und verkochst oder die zur Tierfütterung verwendest oder, weiß ich nicht, auf den Kompost kippst, es macht euch da keine falschen Hoffnungen. Also da liegen nochmal die 18-fache Menge liegt genau in dem Gewässer, wo ihr sie gefunden habt. Das ist sehr schwer.
Okay, aber du würdest es nicht essen, oder?
Essen würde ich ihn absolut überhaupt nicht, denn er soll auch ein bisschen muffig schmecken. Er soll genießbar sein, aber nicht gut schmecken.
Okay.
Ja.
Na gut.
Nee, deswegen rate ich davon ab.
Wenn der bei mir in die Praxis kommen würde, würde ich den Robin anrufen und fragen, was ich machen soll. Das wäre so Panikanruf. Und was würdest du machen, wenn du den Calico-Krebs in deinem Garten...
Ich würde
das Ding
in die Hand nehmen und in den Tiefkühler sperren.
Warum in Tiefkühler?
Die versterben dann. Also relativ human. So. weil die in den Kälteschlaf übergehen, wie das einige andere Tiere machen, genau. Also nicht Kälteschlaf, aber Kältestarre eher. Und dann halt relativ glimpflich aus dem Leben scheiden. Ja, das würde ich machen.
Fair. Das war Weird Animals für diese Woche. Viele Emotionen sind dabei. Ich darf keine Kalikokrebse essen, auch wenn ich gerne möchte. Robin hat, finde ich, seinen Punkt sehr klar gemacht, berechtigterweise. Und bevor diese Folge zu Ende ist, gibt's noch das Geräusch, das den Hinweis auf das Tier nächste Woche gibt. Und nächste Woche darf ich wieder ein Tier mitnehmen. Und deswegen mache ich jetzt das Geräusch, das eventuell euch einen Tipp gibt, um welches Tier es nächste Woche geht.
Ja, genau. Mein Lieblingstier. Ich weiß ganz genau, was da kommt.
Es ist eindeutig. Es ist für alle eigentlich.
Wenn man genauer hingehört hat.
Also für alle, die mich auch schon länger vielleicht auf Online-Plattformen beobachten, wird es auch sehr eindeutig sein. Also es wird dann auch so, ja, stimmt.
Das ist dein Signature-Move eigentlich.
Ich habe sogar mal einen Song geschrieben über das Tier. Also es ist jetzt very obvious. In diesem Sinne, Robin. Ab in den Garten mit dir. Für mich geht's wieder ab in die Praxis, Nachmittagsdienst. Drück mal die Daumen, dass kein Hund in Vorraum
in die Ecke pisst. Geil, drück ich dir die Daumen.
Danke. So. Dann hören wir uns nächste Woche. Und vielen Dank an alle da draußen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und seid fies zu Kalikokrebsen, aber lieb zu euren Mitmenschen. Macht's gut. Piepe, tschüss.
Baba.
Weird Animals. Eine Produktion von Andan im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg für die ARD.
Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Neue Folgen gibt es immer dienstags in der ARD Audiothek. Host und Redaktion Theresa Hosser und Robin König. Das bin ich.
Weitere Redaktion und Producer
Patrick Stegemann und Georg Schmidtmann.
Musik und Sounddesign
Yannick Werner. Projektleitung und Redaktion RBB
Klaus Schwartau. Die Executive Producer für Andan sind Patrick Stegemann und Keschrau Beros. Für den RBB
Jens Jarisch.
Cover
RAM Studio.
Danke fürs Zuhören
und bis zum nächsten Mal.
Und hier noch ein Podcast-Tipp.
In Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor euch aus. Immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei, für Geschichtefans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, für Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat oder wie der Marshallplan umgesetzt wurde. Aber auch, ob man kreatives Schreiben lernen kann und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radio Wissen. Alle neuen Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.